Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigtext, der uns für diesen Sonntag verordnet ist, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Es nahten sich Jesus allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, beim Thema Familie, da kann jeder mitreden. Jeder trägt Geschichten, Familiengeschichten in seinem Herzen. Und auch jetzt verstehen wir, um was es geht, wenn Jesus von Familie erzählt. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Also mein Vater hätte das nicht mitgemacht. Und wenn mein Jüngster so zu mir gekommen wäre, hätte ich sagen, bei dir tickt's wohl. Aber der Vater, den Jesus beschreibt, Der lässt sich darauf ein, der schweigt und gibt, was der Jüngste will. Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und da sehen wir, wie er seine 7 Sachen packt, fröhlich singt und pfeift, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Später wird er sagen, ich habe gesündigt, Vater, gegen den Himmel und vor dir. Und damit tritt eine Frage an uns heran, die sollten wir beantworten oder zumindest anhören. Was ist denn die Sünde des Jüngeren? Dass es sich aufmacht? Mich persönlich beeindruckt, wie er seinen Drang nach Freiheit offen ausspricht und ihn lebt. Das ist lebendig. Und der Vater lässt es ja zu. Ja, erst durch die Auszahlung des Erbes geht es überhaupt, dass er da in die Welt geht. Und das ist die Größe des Vaters, dass er das tut. Aber es ist auch so etwas wie Sorge und Trauer hier spürbar. Etwas verloren steht der Vater am Hoftor, hält sich vielleicht so fest mit der einen Hand und winkt mit der anderen etwas und sieht den Jüngsten sich entfernen, im Morgendunst sich verlieren. Noch wissen wir nichts von dem Älteren. Und die Zuhörer Jesu, die meinen wohl, die nicken, sagen, mag er gehen. Die Sache mit dem Erbe ist jetzt jedenfalls zu Lebzeiten geregelt. Von Haus und Hof bis hin zur Patientenverfügung alles geklärt. Wir verweilen aber nicht bei dem Gedanken, sondern die Zuhörer sind schon jetzt mit dem Weltenbummler weit weg. Der jüngere Sohn zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Das prasselt das Wort. Prassen, da tauchen deshalb irgendwie diffuse, verschwommene Bilder bei uns auf, weil durch dieses Wort eine aktuelle Problematik aufgerufen wird. Dieses Wort, da ist die Rede von besinnungsloser, zerstörerischer Lebensgier. Und da tritt dann so die Frage heran, wie ist diesem haltlosen Wahn Einhalt zu gebieten? Was kann man denn da noch machen, wenn das Leben so verheizt wird? Manchmal stellt sich diese Frage in der Familie, wenn plötzlich offenbar wird, dass eine Sucht da oder irgend sowas. Was macht man denn jetzt? Da braucht man Freunde. Manchmal braucht man auch professionelle Hilfe. Und täglich bei dem Wort Prassen sind wir ja konfrontiert, was auf unserem Planeten passiert. Wir sehen das und wie die Gier, es ist ja die Gier, Mensch und Kreatur foltert. Die Gier ist ein Folterknecht. Wir sehen ja unüberschaubare Ströme von Flüchtlingen, also Menschen, denen die Heimat geraubt wurde. Massenhaft verendete Tiere, abgerodete Regenwälder, Schwerstarbeit von Kindern in den indischen Steinbrüchen. Und die Liste ist qualvoll lang. Die Gier, hier exemplarisch mit dem Wort Prassen bezeichnet. Und dann ist es vorbei. Das Konto ist leer und wir bleiben bei dem Jüngeren. Wir bleiben bei ihm, der sich durch sein Vermögen, Freundschaft, Beziehungen, Spaß und Erfüllung gekauft hat. Und jetzt, an der Stelle, brauchen wir eine Kraft, die im Herzen wohnt. Wir brauchen jetzt eine gute Kraft, denn an dieser Stelle wehren wir uns gemeinsam dagegen, leichtfertige Urteile zu fällen Und zwar über Menschen, die gescheitert sind. Siehste, hab ich ja gesagt, siehste, gucken. Siehste sagt sich schnell. Aber Mitgefühl, das ist schon bedeutsamer. Deshalb will an dieser Stelle diese Erzählung in uns Mitgefühl hervorrufen. Denn Jesus erzählt mitfühlend. Denn zumindest ein paar Tropfen Verständnis bedeuten diese Worte, da kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und die Zuhörer werden damit erinnert, die härter werdenden Lebensumstände, Teuerung, Inflation, Arbeitslosigkeit, die nehmen ihm auch jede Chance, überhaupt sich wieder aufzurappeln aus eigener Kraft. Das hat sich ausgewandert. Und von dem Lebenshunger ist ihm nur der Hunger geblieben. Und als er ihn mit Schweinefutter stillen will, wird ihm auch das verwehrt. Und jetzt finde ich, kommt ein Satz, der mich sehr berührt. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Das trifft mich irgendwo so in der Mitte meines Denkens und Fühlens. Da heißt es hier, da ging er in sich. Was ist denn das? Da ging er, erst ist er rausgegangen. Jetzt geht er in sich. Ein Mensch, der in sich geht. Und da kommt die Frage an die Mitte seiner Person, liebes Herz, was soll ich tun? Es scheint so, als hätte er in diese Situation erst kommen müssen, damit er das leise Flüstern seines Herzens überhaupt hört nach all diesem Lärm. Dieses eine Wort, was in seinem Herzen lebendig geblieben ist. Vater. Mein Vater. Eine letzte Erinnerung, dass da so etwas wie ein Zuhause war oder ist. Und durch dieses Wort scheint er innerlich sich aufzurichten und zu wissen, wo er hingehen kann. Das bringt ihn auf die Beine. Wir müssen allerdings eine Einschränkung machen. Dass Jesus so in mehreren Sätzen sehr bildhaft von dem Hunger erzählt, von dem Schweinestall, das lässt seinen Aufbruch zum Vater uns auch etwas nüchtern betrachten, ganz nüchtern. Das meint nämlich, da war bei ihm weniger so ganz tiefe Reue oder ein wirklich schlechtes Gewissen, sondern Jesus will damit sagen, ja, es ist faktisch die extreme Notlage, das ist die Notlage, die ihn da zurücktreibt. Ich meine damit, wir sollten seine Reue nicht zu hoch ansetzen. Aber was auch ein wichtiger Satz ist, er nimmt die Folgen seines Tuns bewusst auf sich. Er beginnt für sich Verantwortung zu übernehmen, sagen, ich habe mich selber hier reingeritten. Er sagt, ich kann jetzt, weil ich das alles hinter mir hier fabriziert habe, ich kann jetzt nur noch Tagelöhner sein an dem Ort meiner Kindheit. Das habe ich mir selber eingebrockt. Eine Frage, die wieder so leise herantritt, die ich mir stelle, so, was braucht eigentlich mehr Mut in unserem Leben? Oder besser erstmal, wenn es um mich geht, was aus mir wird, wer ich bin, was ich tun oder nicht tun soll, wie offen ich bin, mein Umgang mit der Wahrheit, all das erfordert ja einen großen persönlichen Mut, zu sich zu stehen. Was erfordert mehr Mut? Aufbrechen oder umkehren? Das versuche ich mir zu beantworten. Jedenfalls erzählt Jesus, und er machte sich auf zu seinem Vater. Für die Zuhörer damals mit dem orientalischen Rechtsverständnis war jetzt vollkommen klar, wie die Geschichte weitergeht. Das war logisch. Da war klar, wenn der kommt, Die Familie wird ihn wohl aufnehmen, aber dem steht eine harte Zeit bevor. Knecht, Tagelöhner und dann diese Schande. Diese Schande, die er über die Familie gebracht hat, die muss er jetzt ausbaden. Ein Brot und ein Nachtlager wird er bekommen im Stall. Das wird ihm bestimmt zugebilligt werden. Und deshalb die Überraschung, was jetzt geschieht, das übersteigt das Maß und Rechtsdenken der damaligen Zeit. Einen Punkt am Horizont, der da kommt, wird vom Vater erkannt. Und man meint in der Geschichte zu hören, dass der Vater oft Ausschau gehalten haben muss. Stand er unter den Arkadenbogen seines Hauses oben im ersten Geschoss und er läuft hinaus, so schnell er kann. Für die Zuhörer damals jedenfalls ist das überraschend, denn kein Patriarch im Orient läuft mit einem wallenden Gewand. Da muss man nämlich das hochschürzen und dann sieht man die nackten Waden, das ist entwürdigend. Und als die Knechte und Mägde ihren Herrn so laufen, ungebührlich eilen sehen, lassen sie alles stehen und liegen und laufen mit. Herr, Herr, was ist? Denken alle und einige rufen's und dann sehen sie, ein stinkender Landstreicher wird umarmt und geküsst und sie hören sein Gestammel von Sünde und nichts wert sein. Quatsch mit Soße, sagt der Vater. Lachen, weinen, küssen, umarmen und dem Personal befiehlt er, lasst alle Arbeit feiern, wir feiern. Du, Gabriel, holt das goldgewirkte Gewand. Du, Raphael, die Schuhe, ja, die aus Napa, die italienischen. Und du, Michael, du holst sofort diesen Ring, ja, diesen einen, den Siegelring, richtig. Und ihr drei bereitet das Bad, du, Levi, schlachtet das gemästete Kalb. Und alle Nachbarn werden eingeladen, zwei Ochsen, Bier und den Wein, den besten. Die Küche soll backen und braten, alles, was das Haus hergibt. Und du, Asaf, holst deine Musiker für 3 Tage Musik. So eine lange, fröhliche Rede von ihrem Herrn. Das ist lange her, dass sie das hörten. Und der Mund steht ihnen offen und lachend und strahlend vor Freude hören sie sein Allemann ran jetzt. Und die Freude schwappt über, feiern, essen, tanzen. Und sie laufen zurück. Und wer da noch fragt, der hört dann nur, ja, ja, der junge Herr ist zurück, der junge Herr ist zurück. Und beim Teig kneten die Mägde, oh Gott, wie der aussah, so zerlumpert. Unser Herr, da sind sich alle einig, hat sich eine Ewigkeit nicht mehr so gefreut. Und als die Palmen im Abendwind wiegen, da ist das fröhlichste Fest im Gange. Das meint doch, ein an seine Grenzen gestoßenes Leben, wo es nicht mehr weiterging, kann sich in ein Fest verwandeln. Anders ausgedrückt, Erfahrungen des Scheiterns entpuppen sich als Durchbruchserfahrungen. Ein Gescheiterter, der weiß mehr, der weiß, wie das ist. Ein Gescheiterter weiß mehr von Liebe und Gnade. Und wie ist das, wenn wir von unseren Gefühlen überrascht werden? Wie geht's uns dann? Als nämlich der Ältere von seinem Glück erfährt, da ist er so überrascht und wird so von seiner Wut überwältigt, dass er nicht einmal das elterliche Haus mehr betreten kann. Er hört in sich, in seinem Herzen als Echo immer wieder die Worte des Knechts. Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hinein. Genau. Und das macht mich dermaßen wütend, dass alles hat der da verschlampert. Der war stinkend faul. Und dann immer sein großes Blabla von der Freiheit. Also, diese Art von Leben wird also gefeiert. Aha, also so muss man's machen. Dann kriegt man ein Fest. Und das ist sowas von ungerecht. Da könnte jeder kommen. Da könnte jeder kommen. Ein schönes Evangelium. Jeder kann kommen. Und wegen diesem jeder kann kommen, gibt es jetzt einen handfesten Familienstreit. Und wieder, jetzt wegen dem Älteren, geht der Vater aus sich heraus. Und wir sehen, noch kann der Ältere die Freude des Vaters nicht teilen. Wird es dem Vater gelingen, wieder Frieden in die Familie zu bringen? Das bleibt offen, weil das noch offen ist. Das erfahren die Zuhörer nicht. Es ist ja auch bei uns noch offen. Wird es gelingen, dass wir zueinander finden, dass wir beieinander bleiben in unserer Kirche? Und Jesus will uns dazu ermuntern, mit diesem offenen Ende unsere Geschichte zu schreiben. Diese Geschichte vom Verlieren, Finden und Versöhnen. Nichts würde den Vater mehr freuen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.